Willoughby seinerseits lieferte mit seinem deutlichen Wunsch nach Vertiefung ihrer Bekanntschaft ausreichend Beweise für sein Vergnügen an diesem Gespräch. Er kam jeden Tag. Anfangs gab er vor, er wolle sich nach Mariannes Befinden erkundigen. Aber ermutigt durch den Tag für Tag freundlicheren Empfang, hielt er eine solche Entschuldigung schon für unnötig, ehe sie durch Mariannes vollständige Genesung unbrauchbar wurde. Sie war für einige Tage ans Haus gefesselt, aber so wenig lästig war noch selten eine Gefangenschaft gewesen. Willoughby war ein junger Mann mit beachtlichen Fähigkeiten, lebhafter Fantasie, sprühender Laune und einer offenen, liebenswürdigen Art. So einer musste einfach Mariannes Herz erobern. Denn zu alledem kam nicht nur ein einnehmendes Äußeres, sondern auch eine natürliche Leidenschaftlichkeit, die durch ihre eigene entflammt und geschürt wurde und ihn besonders anziehend machte. Seine Gesellschaft wurde allmählich ihre größte Freude. Sie lasen, sprachen und sangen zusammen. Er war bemerkenswert musikalisch und rezitierte mit eben jener Empfindsamkeit und Seele, die Edward leider hatte vermissen lassen. In Mrs. Dashwoods Augen war er ebenso fehlerlos wie in den Augen von Marianne. Und Eleanor kritisierte einzig, dass er bei jeder Gelegenheit und ohne Rücksicht auf Personen oder Umstände aussprach, was er dachte. Eine Neigung, die er mit ihrer Schwester zu deren großer Freude teilte. Wenn er sich vorschnell eine Meinung über andere Leute bildete und diese auch äußerte, wenn er die allgemein übliche Höflichkeit dem Vergnügen opferte, sich nur dem zu widmen, woran sein Herz hing, und die Formen des gesellschaftlichen Anstands allzu sorglos verletzte, zeigte er einen Mangel an Achtsamkeit, den Eleanor nicht billigen konnte. Ganz gleich, was er und Marianne zur Begründung vorbringen mochten. Marianne erkannte allmählich, wie übereilt und ungerechtfertigt die Verzweiflung gewesen war, die sie mit 16,5 Jahren gepackt und ihr alle Hoffnung auf einen Mann genommen hatte, der ihrem Ideal von Vollkommenheit entsprach. Willoughby war genau so, wie ihre Fantasie sich in jener verzagten Stunde und auch in fröhlicheren Zeiten den Mann ausgemalt hatte, der sie zu fesseln vermochte. Und sein Verhalten bewies, dass sein Sinnen und Trachten in dieser Hinsicht ebenso ernst waren wie seine Fähigkeiten groß. Auch ihre Mutter, der anfangs wegen seines künftigen Reichtums gar nicht der Gedanke an eine Eheschließung gekommen war, fühlte sich bereits nach einer knappen Woche versucht, auf eine solche zu hoffen und damit zu rechnen. Und im Stillen beglückwünschte sie sich dazu, zwei solche Schwiegersöhne wie Edward und Willoughby gewonnen zu haben. Colonel Brandons Sympathie für Marianne, die seine Freunde schon so früh bemerkt hatten, wurde auch für Eleanor spürbar, sobald die Freunde ihr keine Beachtung mehr schenkten. Die Aufmerksamkeit und Scharfzüngigkeit der anderen richteten sich nun auf seinen glücklicheren Rivalen, und die Neckereien, die Brandon auf sich gezogen hatte, verstummten in dem Augenblick, in dem seine Gefühle den verdienten Spott eigentlich herausgefordert hätten. Eleanor erkannte, wenn auch widerstrebend, dass ihre Schwester nun tatsächlich jene Empfindungen in Colonel Brandon weckte, die Mrs. Jennings ihm angedichtet hatte, um sich wichtig zu machen. In Mr. Willoughbys Fall mochte die Wesensähnlichkeit der Beteiligten der Liebe förderlich sein. Doch ließ sich andererseits Colonel Brandon trotz aller auffälligen Wesensunterschiede nicht in seiner Zuneigung beirren. Eleanor sah dies mit Sorge, denn was durfte ein schweigsamer 35-jähriger Mann hoffen, verglichen mit einem überaus lebhaften 25-Jährigen? Da sie ihm keinen Erfolg wünschen konnte, wünschte sie ihm von Herzen Gleichgültigkeit. Sie hatte ihn gern und fand ihn bei aller Ernsthaftigkeit und Zurückhaltung interessant. Er wirkte gesetzt, aber freundlich. Und seine Zurückhaltung schien eher auf irgendwelchen Sorgen als auf angeborener Schwermut zu gründen. Sir John hatte etwas von Unrecht und Enttäuschungen in der Vergangenheit angedeutet, was ihre Überzeugung, dass er ein unglücklicher Mann sei, zu bestätigen schien. Und sie betrachtete ihn mit Respekt und Mitleid. Vielleicht bedauerte und achtete sie ihn umso mehr, weil Willoughby und Marianne ihn so geringschätzig behandelten. Sie waren gegen ihn eingenommen, da er weder temperamentvoll noch jung war, und schienen entschlossen, seine Vorzüge zu übersehen. »Brandon gehört zu der Sorte von Männern«, erklärte Willoughby eines Tages, als das Gespräch auf ihn kam, über die jeder nur Gutes sagt und für die sich niemand interessiert. Jeder begrüßt ihn erfreut, aber keiner kommt auf die Idee, sich mit ihm zu unterhalten. »Genau das finde ich auch«, rief Marianne. »Darauf brauchst du aber nicht stolz zu sein«, sagte Eleanor, »denn das ist ungerecht von euch beiden. Die ganze Familie auf Barton Park schätzt ihn sehr, und wenn ich ihn sehe, bemühe ich mich immer, mit ihm zu reden.« »Dass sie ihn in Schutz nehmen«, erwiderte Willoughby, »spricht sicher zu seinen Gunsten. Aber dass die anderen ihn schätzen, wirkt eher belastend. Wer würde sich die Demütigung gefallen lassen, von Frauen wie Lady Middleton und Mrs. Jennings empfohlen zu werden, was ja bei jedem anderen eher Gleichgültigkeit hervorrufen muss?« »Aber vielleicht machen die Schmähungen von Menschen wie Ihnen und Marianne die Hochachtung von Lady Middleton und ihrer Mutter wett. Wenn deren Lob ein Tadel ist, dann ist ihr Tadel vielleicht ein Lob, denn sie sind ebenso voreingenommen und ungerecht wie die anderen beiden unkritisch.«
»Sie werden ja richtig draufgängerisch, wenn Sie Ihren Schützling verteidigen.«
»Mein Schützling, wie Sie ihn nennen, ist ein verständiger Mann. Und Verstand finde ich immer anziehend. Ja, Marianne, selbst bei einem Mann zwischen 30 und 40. Er hat viel von der Welt gesehen, er war im Ausland, hat viel gelesen und macht sich Gedanken. Ich habe festgestellt, dass er mir zu den unterschiedlichsten Themen Auskunft geben kann. Und er hat meine Fragen immer bereitwillig, zuvorkommend und geduldig beantwortet.« »Das heißt«, rief Marianne verächtlich, »er hat dir erzählt, dass es in Südostasien heiß ist und die Moskitos eine Plage sind.« »Das hätte er mir zweifelsohne erzählt, wenn ich ihm entsprechende Fragen gestellt hätte, aber das wusste ich zufällig vorher schon.«
»Vielleicht erstreckten sich seine Auslassungen auch auf Nabobs, Goldmohore und Palankins«, sagte Willoughby.
»Ich wage zu behaupten, dass seine Auslassungen umfassender waren als ihr Wohlwollen. Warum mögen Sie ihn denn nicht?«
»Es ist nicht so, dass ich ihn nicht mag.
Im Gegenteil. Ich halte ihn für einen ehrbaren Mann, der jedermanns Achtung genießt, aber niemandes Beachtung. Der mehr Geld hat, als er ausgeben, mehr Zeit, als er totschlagen kann und zweimal im Jahr einen neuen Rock in Auftrag gibt.« »Außerdem«, rief Marianne, »besitzt er weder Talent noch Geschmack noch Geist. Sein Verstand ist nüchtern, seine Gefühle sind lau und seine Stimme klingt ausdruckslos.«
»Ihr verurteilt seine Schwächen in Bausch und Bogen«, antwortete Eleanor, »und messt ihn so sehr an eurer eigenen Einbildungskraft, dass das Lob, das ich vorbringen kann, vergleichsweise spröde und geistlos ausfallen muss. Ich kann ihn nur als klugen Mann bezeichnen, als wohlerzogen, gebildet und freundlich. Und ich glaube, er hat ein gutes Herz.«
»Miss Dashwood«, rief Willoughby, »das ist nicht nett, wie Sie mit mir umgehen.
Sie versuchen, mich mit Hilfe von Argumenten zu entwaffnen und mich gegen meinen Willen zu überzeugen.
Aber das wird Ihnen nicht gelingen. Sie werden merken, dass ich genauso stur sein kann wie Sie raffiniert. Ich habe drei unwiderlegbare Gründe, Colonel Brandon nicht zu mögen. Er hat mir Regen angedroht, als ich schönes Wetter brauchte. Er hat an der Federung meines Zweispänners herumgenörgelt und ich kann ihn nicht dazu bewegen, meine braune Stute zu kaufen.
Wenn es Sie beruhigt, räume ich jedoch gern ein, dass ich ihn ansonsten untadelig finde. Als Gegenleistung für diese lobende Anerkennung, die mir ziemlich schwer fällt, sollten Sie mir aber das Recht zugestehen, ihn so wenig leiden zu können wie eh und je.«
Kapitel 11. Als Mrs. Dashwood und ihre Töchter nach Devonshire kamen, ahnten sie nicht, wie bald ihre Zeit von vielen Verabredungen in Anspruch genommen werden würde, wie häufig sie eingeladen werden und auch selbst treue Besucher haben würden, sodass ihnen kaum Muße für ernsthafte Beschäftigungen blieb. Doch so war es. Kaum hatte Marianne sich erholt, setzte Sir John seine vorsorglich geschmiedeten Pläne bezüglich vergnüglichen Zeitvertreibs zu Hause und im Freien in die Tat um. Auf Barton Park wurden die ersten Privatbälle veranstaltet, man begab sich auf Bootsausflüge und brachte sie trocken zu Ende, so oft es der regnerische Oktober gestattete. An allen derartigen Treffen nahm auch Willoughby teil. Die unbefangene und zwanglos vertrauliche Atmosphäre dieser Runden war wohl kalkuliert. Er sollte seine Bekanntschaft mit den Dashwoods vertiefen können und Gelegenheit erhalten, Marianne von ihrer besten Seite zu erleben, seiner leidenschaftlichen Bewunderung Ausdruck zu verleihen und aus ihrem Verhalten ihm gegenüber deutlich ihre Zuneigung abzulesen. Eleanor wunderte sich nicht über diese Verliebtheit. Sie wünschte sich nur, die beiden würden sie weniger offen zeigen. Und ein- oder zweimal wagte sie Marianne darauf hinzuweisen, dass etwas mehr Selbstbeherrschung schicklicher wäre. Aber Marianne verabscheute jegliche Geheimhaltung, sofern mit der Freimütigkeit nichts wirklich Schändliches verbunden war. Gefühle zu unterdrücken, die an sich nicht tadelnswert waren, empfand sie nicht nur als unnötige Anstrengung, sondern als geradezu schimpfliche Unterwerfung der Vernunft unter platte, verfehlte Ansichten. Willoughby dachte wie sie, und beide brachten ihre Meinung durch ihr Verhalten deutlich zum Ausdruck. Sobald er anwesend war, hatte sie nur noch für ihn Augen. Alles, was er tat, war richtig. Alles, was er sagte, war klug. Wenn die Abende auf Barton Park mit einem Kartenspiel endeten, beschwindelte er sich und die anderen Spieler, um ihr ein gutes Blatt zuzuschanzen. An Abenden, an denen getanzt wurde, verbrachten sie die Hälfte der Zeit gemeinsam auf der Tanzfläche, und wenn sie bei manchen Tänzen genötigt wurden, sich zu trennen, achteten sie darauf, dass sie nahe beieinander standen und sprachen mit anderen kaum ein Wort. Natürlich sorgte ein solches Benehmen für viel Gelächter, doch der Spott war ihnen weder peinlich, noch schien er sie besonders zu verärgern. Da Mrs. Dashwood tiefstes Verständnis für ihre Gefühle aufbrachte, verspürte sie keinerlei Bedürfnis, diese Übertriebene zur Schaustellung zu zügeln. Für sie war dies nur die natürliche Folge einer innigen Liebe zwischen jungen, glutvollen Gemütern. Es war eine Zeit des Glücks für Marianne. Ihr Herz gehörte Willoughby, und das aus Sussex mitgebrachte Heimweh nach Norland wurde durch den Zauber, den seine Anwesenheit ihrem jetzigen Zuhause verlieh, rascher in den Hintergrund gedrängt, als sie es für möglich gehalten hatte. Eleanor war weniger glücklich. Ihr Herz war nicht ganz so gelassen, ihre Freude über all den Zeitvertreib nicht ganz so ungetrübt. Sie hatte keinen Gefährten, der sie für das entschädigt hätte, was sie hinter sich gelassen hatte. Oder sie hätte lehren können, mit weniger Bedauern an Norland zu denken. Weder Lady Middleton noch Mrs. Jennings konnten ihr die Gespräche bieten, die sie vermisste, auch wenn letztere unablässig redete und dabei Eleanor, der sie vom ersten Moment an freundlich gesinnt war, zum bevorzugten Ziel ihrer Äußerungen machte. Sie hatte ihr schon 3 oder 4 Mal ihr Leben erzählt, und wäre Eleanors Erinnerungsvermögen ebenso groß gewesen wie ihre Aufgeschlossenheit, hätte sie gleich zu Beginn ihrer Bekanntschaft haarklein alles über Mr. Jennings letzte Krankheit gewusst, sowie jedes Wort, das er in den Minuten vor seinem Tod zu seiner Frau gesagt hatte. Lady Middleton war nur insofern angenehm als ihre Mutter, als sie häufiger schwieg. Doch es dauerte nicht lang, da erkannte Eleanor, dass Lady Middletons Zurückhaltung lediglich mit einer ruhigen Wesensart zusammenhing und nichts über ihren Verstand aussagte. Auch gegenüber ihrem Mann und ihrer Mutter verhielt sie sich ähnlich. Vertraulichkeit wurde also weder erwartet noch gewünscht. Sie hatte an keinem Tag etwas zu sagen, was sie nicht schon am Tag zuvor gesagt hatte. Sie war immer gleich fade, denn sogar ihre Stimmung war stets dieselbe. Und obwohl sie gegen die Einladungen ihres Mannes keinen Einspruch erhob, vorausgesetzt, alles lief vornehm ab und sie wurde von ihren beiden älteren Kindern begleitet, schien sie diesen Geselligkeiten nicht mehr Reiz abzugewinnen als einem Abend, an dem sie allein zu Hause saß. Sie beteiligte sich kaum am Gespräch und ihre Anwesenheit trug so wenig zur Unterhaltung der Gäste bei, dass diese manchmal nur aufgrund ihres fürsorglichen Getues um ihre lästigen Söhne auf sie aufmerksam wurden. Unter all ihren neuen Bekannten fand Eleanor einzig in Colonel Brandon einen Menschen, der ihr überhaupt Respekt vor seinen geistigen Anlagen abnötigte, ein Verlangen nach Freundschaft weckte oder als Gegenüber unterhaltsam war. Willoughby kam hierfür nicht in Frage. Zwar gehörte ihm ihre rückhaltlose Bewunderung und Zuneigung, ihre schwesterliche Zuneigung, doch er war verliebt, seine Aufmerksamkeit galt allein Marianne, und vielleicht hätte sie an einem weniger liebenswürdigen Mann im Großen und Ganzen mehr Freude gehabt. Colonel Brandon war zu seinem eigenen Kummer nicht ermutigt worden, einzig an Marianne zu denken, und wenn er mit Eleanor sprach, tröstete ihn das noch am ehesten über die Gleichgültigkeit ihrer Schwester hinweg. Eleanors Mitleid mit ihm wuchs, als sie Grund zu der Annahme fand, dass ihm das Leid enttäuschter Liebe nicht unbekannt war. Dieser Verdacht wurde durch einige Worte geweckt, die ihm eines Abends auf Barton Park entschlüpften, als sie sich in beiderseitigem Einvernehmen einen Platz suchten, während die anderen tanzten. Sein Blick ruhte auf Marianne, und nach einigen Minuten des Schweigens sagte er matt lächelnd: »Wie ich höre, hält Ihre Schwester nichts davon, wenn sich jemand ein zweites Mal verliebt.«
»Ja«, erwiderte Eleanor, »sie denkt da sehr romantisch.«
»Ich glaube eher, sie hält so etwas für unmöglich.«
»Das glaube ich auch. Ich weiß nur nicht, wie sie das mit der Geschichte ihres Vaters in Einklang bringt, der ja zweimal verheiratet war. Aber in einigen Jahren werden ihre Ansichten auf einem vernünftigen Fundament aus gesundem Menschenverstand und Erfahrung zur Ruhe kommen. Und dann werden sie vielleicht auch für andere Menschen, nicht nur für sie selbst, verständlich und einleuchtend.«
»Wahrscheinlich«, antwortete er. »Dennoch haben die Vorurteile eines jungen Menschen etwas Liebenswertes. Und es tut einem leid, wenn sie den gängigen Ansichten geopfert werden.«
»Da kann ich Ihnen nicht beipflichten«, sagte Eleanor. »Gefühle wie die von Marianne sind verbunden mit Unannehmlichkeiten. Und selbst Schwärmerei und Naivität, mögen sie noch so reizend sein, können dafür nicht entschädigen. Ihre Denkweise hat die unselige Tendenz, Anstandsregeln in den Wind zu schlagen. Und ich meine, es würde ihr sehr gut tun, wenn sie einmal mehr von der Welt zu sehen bekäme.«
Nach einer kurzen Pause griff Colonel Brandon das Thema wieder auf. »Macht Ihre Schwester keine Unterschiede in ihrer Ablehnung einer zweiten Liebe? Findet sie diese bei jedem gleich verwerflich? Müssen auch Menschen, die beim ersten Mal wegen der Treulosigkeit der geliebten Person oder der Launen des Schicksals enttäuscht worden sind, für den Rest ihres Lebens leidenschaftslos bleiben?«
»Offen gestanden bin ich nicht mit den Details ihrer Prinzipien vertraut. Ich weiß nur, dass sie in meiner Gegenwart eine zweite Liebe noch nie als verzeihlich bezeichnet hat.«
»Das wird nicht so bleiben«, sagte er. »Aber ein Wandel, ein völliger Gefühlsumschwung, nein, nein, den darf man sich nicht wünschen. Denn wenn die romantischen Spintisierereien eines jungen Menschen abdanken müssen, wie oft folgen ihnen dann Meinungen, die nur zu gewöhnlich und zu gefährlich sind?«
»Ich spreche aus Erfahrung.«
»Ich kannte einmal eine Dame, die in Temperament und Gemüt ihrer Schwester sehr ähnlich war, die wie sie dachte und urteilte. Aber durch eine aufgezwungene Veränderung, durch eine Reihe unglücklicher Umstände...« Er verstummte plötzlich, als würde er sich bewusst, dass er zu weit gegangen war, und seine Miene gab Anlass zu Vermutungen, die Eleanor normalerweise nicht in den Sinn gekommen wären. Die erwähnte Dame hätte wahrscheinlich gar nicht Miss Dashwoods Verdacht erregt, doch sein Stutzen hatte bei ihr den Eindruck erweckt, Aussagen, die sie betreffen, dürften ihm nicht über die Lippen kommen. So brauchte es nun nicht viel Einbildungskraft, um seine Gemütsbewegung mit der zärtlichen Erinnerung an eine einstige Liebe in Verbindung zu bringen. Eleanor fragte nicht weiter nach. Marianne hätte sich an ihrer Stelle freilich nicht so zurückgehalten. In deren lebhafter Fantasie hätte sich die ganze Geschichte in Windeseile entfaltet, und alles hätte sich unter dem schwermütigen Begriff unglückliche Liebe einordnen lassen.
Kapitel 12. Als Eleanor und Marianne am nächsten Vormittag spazieren gingen, teilte Letztere ihrer Schwester eine Neuigkeit mit, die diese, obwohl ihr Mariannes Unvernunft und Achtlosigkeit sattsam bekannt waren, doch erstaunte, weil sie ein so überdeutlicher Beleg für beides war. Marianne erzählte ihr hocherfreut, Willoughby habe ihr ein Pferd aus seiner eigenen Zucht in Somersetshire geschenkt, das speziell dazu ausgebildet sei, eine Frau zu tragen. Ohne zu bedenken, dass ihre Mutter gar nicht vorhatte, ein Pferd zu halten und dass sie, falls sie ihren Entschluss wegen dieses Geschenks doch umstoßen würde, ein zweites für einen Diener kaufen, der zuerst einmal einen Diener einstellen und obendrein einen Stall bauen müsste, hatte Marianne das Geschenk ohne zu zögern angenommen und erzählte nun verzückt ihrer Schwester davon. »Er will seinen Reitknecht sofort nach Somersetshire schicken, um es zu holen«, fügte sie hinzu. »Und wenn es erst da ist, wollen wir jeden Tag ausreiten. Du sollst das auch reiten dürfen. Stell dir nur vor, liebe Eleanor, wie herrlich das wird, über diese Hügel zu galoppieren.«
Nur ungern ließ sie sich aus diesem glücklichen Traum wecken, um den mit diesem Geschenk verbundenen betrüblichen Tatsachen ins Gesicht zu sehen. Und eine Weile weigerte sie sich, sie anzuerkennen. Ein zusätzlicher Diener würde doch nicht viel kosten. Mama hätte bestimmt nichts dagegen. Für ihn wäre jedes Pferd gut genug. Er könnte auch jederzeit eins von Barton Park ausleihen. Und als Stall würde ein simpler Schuppen reichen. Daraufhin wagte Eleanor zu fragen, ob es sich denn gehöre, von einem Mann, den sie so wenig oder zumindest erst so kurz kenne, ein derartiges Geschenk anzunehmen. Das war zu viel.
»Du irrst dich, Eleanor«, sagte sie erregt, »wenn du glaubst, dass ich Willoughby kaum kenne. Ich kenne ihn freilich noch nicht lange, aber er ist mir vertrauter als jedes andere Geschöpf auf Erden, abgesehen von dir und Mama. Nicht Zeit oder Gelegenheit entscheiden, ob dir jemand nahe ist, sondern einzig die Wesensart. Bei manchen Menschen würden 7 Jahre nicht ausreichen, sie miteinander vertraut zu machen, und bei anderen sind 7 Tage mehr als genug. Es käme mir ungehöriger vor, von meinem Bruder ein Pferd anzunehmen als von Willoughby. Über John weiß ich kaum etwas, obwohl wir Jahre zusammengelebt haben. Aber meine Einschätzung von Willoughby steht seit langem fest.«
Eleanor hielt es für klüger, an diesen Punkt nicht weiter zu rühren. Sie kannte das Naturell ihrer Schwester. Wenn man ihr bei einem so heiklen Thema widersprach, würde sie umso hartnäckiger auf ihrer Meinung beharren. Doch als Eleanor an die Liebe zu ihrer Mutter appellierte und ihr vor Augen führte, welche Einschränkungen diese langmütige Mutter auf sich nehmen müsste, falls sie, was wahrscheinlich war, in diese Erweiterung ihres Hausstandes einwilligte, ließ sich Marianne rasch umstimmen und versprach, der Mutter erst gar nicht von dem Angebot zu erzählen, um sie nicht zu einer solch unklugen Gefälligkeit zu verleiten. Willoughby wollte sie bei seinem nächsten Besuch klarmachen, dass sie es ausschlagen müsse. Sie hielt Wort. Als Willoughby noch am selben Tag vorbeikam, hörte Eleanor, wie sie ihm leise mitteilte, sie müsse zu ihrem Bedauern darauf verzichten, sein Geschenk anzunehmen. Sie nannte ihm auch die Gründe für diese Sinnesänderung, und es waren Gründe, die ihm ein weiteres Beharren unmöglich machten. Er war sichtlich betroffen und äußerte dies nachdrücklich, dann fügte er ebenso leise hinzu, »Aber das Pferd gehört trotzdem Ihnen, Marianne, auch wenn Sie jetzt keine Verwendung dafür haben. Ich werde es nur behalten, bis Sie es brauchen können. Wenn Sie Barton eines Tages endgültig verlassen, um Ihren eigenen Hausstand zu gründen, wird Queen Mab Sie erwarten.« Miss Dashwood bekam dies alles zufällig mit und erkannte in dem ganzen Satz, in der Art, wie er sprach, und daran, dass er ihre Schwester nur mit dem Vornamen anredete, sofort jene rückhaltlose Vertrautheit und Eindeutigkeit, die auf ein tiefes Einverständnis hinwies. Von diesem Augenblick an zweifelte sie nicht mehr daran, dass die beiden verlobt waren. Verwunderlich nur, dass zwei so freimütige Menschen es dem Zufall überließen, ob sie, Eleanor oder andere Freunde oder Angehörige, diese Tatsache entdeckten.